Deutschlandfunk, der Tag.
Natürlich sind 10 Jahre eine lange Zeit und natürlich hat sich auch Deutschland verändert in diesen vergangenen 10 Jahren. Viele würden aber wohl vor allem sagen, dass das Thema Zuwanderung, die vielen Menschen, die gekommen sind nach Deutschland, das Land verändert haben. Es kamen seit 2015 Hunderttausende Geflüchtete. Manche flohen vor Verfolgung, andere vor Armut. Diese Menschen haben ihr Leben ganz sicher neu aufbauen müssen in Deutschland. Und auch das Leben derer, die vorher schon hier in Deutschland gelebt haben, der Einheimischen, hat sich auch verändert in ganz vielen Fällen. Vor fast genau 10 Jahren hat die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel diesen Satz gesagt.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Wir schaffen das. Das klingt irgendwie kurz und knackig, ist dann aber, wenn man genauer darüber nachdenkt, doch ziemlich wolkig. Was soll denn das heißen? Wir schauen uns gleich ganz konkret an, wie es aussieht mit der Migration und ihren Folgen in der Stadt Merseburg in Sachsen-Anhalt. Und danach hier im Podcast das hier.
Man soll immer sein Konto aufmerksam überprüfen, insbesondere PayPal-Kunden sollten schauen, ob da jetzt unberechtigte Lastschriften auf dem Konto eingegangen sind und dann schnell handeln.
Das sagt Nils Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Ein Sicherheitsproblem und blockierte Zahlungen in Milliardenhöhe beim Dienstleister PayPal. Was ist da los? Zu hören im zweiten Teil dieser Episode von Der Tag vom 28. August 2025. Ich bin Thilko Gries. Willkommen. Die Menschen kamen aus Syrien oder Afghanistan und anderen Ländern in Deutschland an. Hunderttausende waren es von 2015 an zu Fuß in Zügen. Die Bundesregierung entschied damals vor 10 Jahren unter der CDU-Kanzlerin Angela Merkel, die Grenzen Deutschlands nicht zu schließen, sondern geöffnet zu lassen. Wir haben gerade den Satz, das Zitat schon gehört. Dieser Satz, wir schaffen das, der ist nun fast 10 Jahre alt. Merkel hat ihn gesagt am 31. August 2015. Die Geflüchteten, die wurden und werden auf Städte und Gemeinden in Deutschland verteilt. Das heißt, die Kommunen haben ein Dach für diese Menschen zu organisieren. Sie haben also ziemlich viel Arbeit, sie haben Kosten, die sozialen Folgen sollen sie auch abfedern. Wenn es gut läuft, dann haben sie aber auch neue Arbeitskräfte, neue Familien vielleicht, neue Steuerzahler. Das Wir in Merkels Wir schaffen das, das sind ganz besonders die Kommunen. Wir hören gleich aus der Stadt Merseburg im Süden Sachsen-Anhalts, wie es dort läuft. Der Oberbürgermeister sagt, manches haben wir geschafft, aber manches auch nicht. Merseburg liegt ein paar Kilometer südlich von Halle an der Saale, westlich von Leipzig, hat im Umland Chemieindustrie, aber auch neu entstandene Seen. Etwa 36.000 Einwohner. Oberbürgermeister ist dort Sebastian Müller-Bahr, Christdemokrat, 45 Jahre alt, gewählt im Jahr 2022. Hallo nach Merseburg.
Hallo, Herr Gries.
Ist Migration bei Ihnen in Merseburg heute zum Beispiel in dieser Woche noch ein Thema?
Ja, das ist nach wie vor ein allgegenwärtiges Thema. Seit dem letzten großen Flüchtlingsstrom 21/22 ist das für uns ein tägliches Thema.
Also seitdem die Ukrainerinnen und Ukrainer bei Ihnen angekommen sind, meinen Sie die?
Ja, wir hatten davor tatsächlich durch das Wir schaffen das Thema tatsächlich 2017 eine erste Migrationswelle und dann in 21 nochmal einen sehr, sehr hohen Peak, die auch durch die Ukraine tatsächlich gefördert wurde, ja.
Ja, ja. Und wie viele Geflüchtete leben bei Ihnen in Merseburg? Also das ist ja eine Stadt von etwa, was sagten Sie, 36.000 Einwohnern.
Genau, wir haben rund, ein bisschen aufgerundet, 7.000 Menschen ohne deutschen Pass.
7.000 Menschen. Okay. Was würden Sie sagen? Sind das zu viele oder geht es gerade noch? Oder haben Sie noch Platz?
So einfach lässt sich die Frage nicht beantworten. Für den Moment sind es zu viele, weil zu viele auf einmal kamen. Das ist tatsächlich das Hauptproblem, mit dem wir jeden Tag zu kämpfen haben. Die vorhandenen Strukturen, die gut funktioniert hatten in den Jahren zuvor, die wurden halt durch einen zu großen Flüchtlingsstrom überlastet. Und das führte dazu, dass Parallelstrukturen entstanden sind, auch eine parallele Flüchtlingsgesellschaft entstanden ist, Migrantengesellschaft entstanden ist, die uns dann vor großen Herausforderungen stellt. Sodass man jetzt sagen muss, diese Herausforderungen, die bereiten uns tatsächlich große Probleme.
Diese Parallelgesellschaft, die Sie gerade angesprochen haben, können Sie uns die beschreiben? Was sind da für Strukturen entstanden?
Ja, wir hatten durch wirklich einen Anstieg von etwa dem 15-fachen des jährlichen Zustroms dann sehr viele Menschen mit einmal in unserer Stadt, die wir in der Schnelle gar nicht auch über den Landkreis, über die Ausländerbehörde bearbeiten konnten, wo keine ausreichenden Deutschkurse da waren, die dann natürlich auch alle eine Wohnung brauchten und dann auch alle in größtenteils einem Stadtteil untergebracht wurden, entstand dann letztendlich eine Zeit, wo man die Menschen nicht fördern konnte und auch nicht fordern konnte, wo sie alleine gelassen wurden, sodass sich dann eigene Strukturen gebildet haben und wie so eine Art Parallelgesellschaft. Das ist das, wo wir heute daran knabbern.
Mhm. Und diese Parallelgesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass dort nicht Deutsch gesprochen wird, sondern vielleicht...
Genau, wir haben also einen Stadtteil zum Beispiel in Merseburg Süd, wo wir bei den unter 18-Jährigen zum Beispiel über 80% Migrantenanteil haben. Über die ganze Bevölkerungsschicht sind wir in etwa bei 55% Migrantenanteil in einem Stadtteil. Und dadurch ist der Wille, Deutsch zu lernen oder sich integrieren zu lassen, natürlich stark gemindert. Muss ja fairerweise dazu sagen, dass auch, wie gesagt, die wichtigen sozialen Infrastrukturen gar nicht da sind, um die Menschen zu fördern.
Mhm. Also damit beschreiben Sie jetzt nicht den Zustand von vor 3 Jahren, sondern aktuell aus dem Jahr 2025. Diese Schwierigkeiten haben Sie immer noch.
Genau, das ist ja wie so ein Schneeflug, der die Straße vom Schnee befreit. Sie schieben ja den großen Haufen vor sich her. Wenn ich wirklich von 10- bis 15-fachen der Zahlen spreche, dann selbst wenn Sie Ihre Kapazitäten verdoppeln und verdreifachen, brauchen Sie ja sehr, sehr lange, um das wieder aufzubauen. Und wir erleben erst seit letztem Jahr, dass wir wirklich langsam wieder in Zahlen kommen, die wir von vor dem Flüchtlingsstrom kennen. Und das heißt also, es wird sehr lange dauern, bis wir das abarbeiten können.
Mhm. Also Zahlen von Neuankömmlingen, neuen Menschen, die ankommen.
Genau.
Ja, ja.
Aha. Von neuen Bürgern und Bürgerinnen ohne deutschen Pass.
Genau. Ja. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass Sie diesen, Sie sprachen, das haben des Schnees, den Sie da, und Sie versuchen eine Schneise hindurch zu arbeiten sozusagen. Sehen Sie den Frühling und das Schmelzen der Probleme auch kommen?
Ich sehe zumindest, dass es in der Politik das Thema immer ernster auch jetzt thematisiert wird. Ich bedauere sehr, dass wir zu selten über wirklich Lösungen sprechen, sondern dass wir eigentlich immer nur so eine Schwarz-Weiß-Malerei machen. Also dass es auch nur Schwarz-Weiß gibt. Entweder ist man dagegen oder man ist für Flüchtlinge und alles, was dazwischen ist, was also an einer Lösung arbeiten könnte. Das gestaltet sich schwierig, weil die Fronten irgendwo verhärtet sind. Aber ich sehe, dass man jetzt auch verstärkt von der Bundesregierung, Landesregierung aus gewillt ist, auch an Lösungen zu arbeiten. Und wenn Sie das als Frühling bezeichnen, dann können wir sagen, wir bewegen uns Richtung Frühling.
Ja, vielleicht ist es auch ein unpassendes Bild. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Habe ich jetzt einfach nur mal so gegriffen, weil Sie das so bildlich beschrieben haben. Was tun denn Bund und Land jetzt aktuell, was Ihnen hilft?
Ja, es gibt jetzt von der Bundesregierung also die Zuweisung an die Kommunen wirklich im Rahmen der Flüchtlinge, die vor Ort sind. Die werden dann bei uns vom Landkreis verwaltet. Da gibt es dann verschiedene Sprachprogramme, zum Beispiel an Kitas und Schulen. Insbesondere haben wir jetzt die Möglichkeit, an Grundschulen vor der Einschulung Sprachkurse, so eine Art 0. Klasse anzubieten. Das haben wir jetzt 1 Jahr hinter uns und es hat sich gezeigt, dass das tatsächlich ein wichtiger und wesentlicher großer Schritt ist, um die gerade dann in dem Fall die Kinder und Jugendliche zu integrieren. Denn wir hatten vorher das Problem auch, dass wir an Schulen wirklich 80% Migrantenkinder hatten. Dann haben sie 30 Kinder vor sich sitzen, wo sie dann wirklich nur 6 Kinder haben, die Deutsch sprechen konnten und der Rest nur rudimentär oder tatsächlich gar nicht. Und da können sie keine 1., 2., 3. Klasse unterrichten.
Ja, das Thema Sprache, das glaube ich, ist Ihnen ganz besonders wichtig oder es liegt Ihnen sehr am Herzen, weil Sie es öfter erwähnt haben jetzt.
Ja. Genau, und da gibt es tatsächlich auch verschiedene Förderprogramme, die eins nennt sich zum Beispiel Bibo oder halt das, was ich eben nannte, nennt sich Kicks, das sind immer so tolle Begriffe, die dann aufgrund von Förderprogrammen halt aus dem Boden gestampft werden. Aber auch wenn das schön ist, wenn wir dann solche Förderprogramme bekommen, in jedem Förderprogramm ist es schwierig. Sie wissen, dass man da große Bedingungen einhalten muss, dass sie zeitlich befristet sind, dass man da bestimmte geschulte Personen braucht, dass man ein Berichtswesen führen muss. Das ist natürlich so ein zweiter Hemmschuh. Also wenn dann an Lösungen gearbeitet wird, ist es meistens zu komplex und nicht ganz so bedarfsorientiert.
Also zu viel Papierkram.
So kann man es. Kann man gut ausdrücken, ja. Wir schimpfen ja so schon über Bürokratie in unserem Land und da gebe ich den Menschen, die da schimpfen, auch zum großen Teil recht, aber wir schustern uns meistens selber zu und es wird oftmals mehr statt weniger. Ich bin ein Fan davon, der gerne öffentlich sagt, lasst uns doch nach 35 Jahren, wie wir es jetzt so gemacht haben, mit Förderprogrammen auch mal anders machen und gebt den Kommunen einfach das Geld nach einer gewissen Quote und lasst doch die Kommunen mal selber machen. Schenkt ihnen das Vertrauen, dass sie vor Ort wissen, welche soziale Infrastrukturen gestärkt werden und wen sie einstellen, mit welcher Qualifikation und mit welcher Dauer. Und dieses Vertrauen und diese Flexibilität, die fehlt einfach.
wenn das Geld dann käme in die Stadtkasse Merseburg, Sie würden es für dieselben Zwecke ausgeben, nur einfach selber entscheiden und damit schneller entscheiden?
Genau, das wäre der eine Vorteil, dass man halt selber und schneller und flexibler entscheiden kann und sich nicht an Förderprogrammen und Förderbedingungen ranhängeln lassen müsste. Und dieses Flexiblere bedeutet auch, dass wir dann auch situativ entscheiden können, wenn wir jetzt sagen, oh, jetzt müssen wir da was anders machen. Gerade auch die Jugendsozialarbeit, also die Präventivarbeit, wir reden ja oftmals auch über Ordnung und Sicherheit in Verbindung mit Migranten, ist etwas, wo wir viel Geld brauchen. Und wenn wir dann sehen, wir müssen in dem einen Stadtteil vielleicht noch ein Jugendquartier eröffnen, dann brauchen wir halt schnell Geld, um sowas errichten zu können, um Streetworker engagieren zu können. Ähnlich ist es bei Sprachförderung und dergleichen mehr. Wir würden doch gerne über eine Ordnungsbehörde in so einem Stadtteil sprechen, dass wir die Bürger abholen, dass wir für sie da sind. Das ist zum Teil gar nicht in Förderprogrammen drin. Oder wenn es drin ist, dann wirklich sehr aufwendig.
Mhm. Also da sind Ihnen wirklich viele, viele Fesseln noch angelegt. Ideen haben, scheinen Sie ja genügend zu haben.
Ideen haben wir in der Schublade, die können wir aufmachen und können loslegen. Der Wille vor Ort bei den Menschen, die unterstützen wollen, ist auch da. Was ja so auch so ein bisschen dieses Wir-schaffen-das-Mentalität immer so ein bisschen spiegelt unter dem Motto, die Deutschen, die wollen. Tatsächlich ist es so, viele Menschen würden gerne bei der Integration unterstützen, würden helfen. Aber natürlich, Sie können sich das vorstellen, irgendwann wird die Last doch sehr groß, wenn man merkt, man stößt an die Grenzen, an finanzielle Grenzen, aber auch an rein menschliche Grenzen. Wenn man dann über viele Jahre hinweg ehrenamtlich engagiert ist oder auch in so einem Verein engagiert ist und dann einfach merkt, man wird alleine gelassen, es werden immer mehr Aufgaben, die wirkliche Entlastung kommt nicht, dann kann es auch mal sein, dass dann so eine Mentalität auch schwindet.
Ja, würden Sie sagen, dass Teile der Stadtgesellschaft in Merseburg überfordert sind? Und keine Lust mehr haben auf noch mehr Geflüchtete und auch keine Lust mehr haben auf noch mehr Integration?
Also ich sage mal, auch in den Medien sieht man ja schon, dass wenn man jetzt wirklich 10 Jahre zurückschaut auf 2015, als die ersten Flüchtlinge am Bahnhof ankamen, von der Euphorie ist natürlich heute weniger zu spüren als 2015. Ja, die Gefahr sehe ich schon als realistisch an, dass es noch weniger werden könnte. Das hat einmal den Grund, den wir jetzt gerade schon thematisiert hatten, dass wir einfach mehr Unterstützung brauchen und auch mehr Vertrauen brauchen. Und das Zweite ist, das, was die Menschen auch nicht verstehen können, da verstehe ich die Menschen wiederum sehr, ist, dass Integration heißt ja nicht nur fördern, Integration heißt auch fordern. Also das Abfordern von den Menschen, die hier sind, dass sie sich aktiv beteiligen an der Integration, dass sie aktiv dabei sind, die Sprache zu lernen, auch fernab eines Sprachkurses. Und dass auch Konsequenzen da sind, wenn eine Integration nicht gewollt ist oder auch, wenn es tatsächlich zu strafrechtlich relevanten Vorfällen kommt. Mhm. Und diese Konsequenzen, die sind nicht immer sichtbar oder kommen scheinbar zu spät. Und auch das Fordern ist nicht immer sichtbar. Und ich denke da so ein bisschen, ich habe 4 Kinder, wissen Sie, und wenn da ein Kind was falsch gemacht hat, dann können sie nicht 2 Jahre später kommen und sagen, vor 2 Jahren hast du da was falsch gemacht, da musst du jetzt aber die Strafe kommen, sondern man ergreift ja als Eltern idealerweise gleich eine Maßnahme, die dazu führt, dass sich dieses Kind nach bestem Wissen und Gewissen weiterentwickelt zum Positiven hin. Mhm. Und das ist sicherlich auch wieder so ein Strukturproblem, also dass eigentlich zu viel auf einmal da sind und die Strukturen es nicht schaffen, halt diese Menschen auch zu fordern und auch Konsequenzen aufzuzeigen.
Welche Konsequenzen haben Sie im Auge?
Also wir sprechen tatsächlich über Sachen von kleinen Delikten, wo man aufzeigen muss, pass auf, hier bis hierher und nicht weiter. Bei uns gelten andere Regeln.
Also Diebstähle oder was meinen, was
genau,
sind kleine Delikte?
Vielleicht müssen wir nicht gleich so weit gehen. Wir können auch tatsächlich bei der Verschmutzung anfangen. Aha. Bei Lautstärke, bei wie verhalte ich mich im Hausflur und viele andere Dinge. Das sind Sachen, die die Bewohner, die dann mit im Quartier wohnen, was denen wirklich stört, wo ich es auch verstehen kann. Also es ist halt nicht mehr so wie vor 10 Jahren in dem Viertel. Und man ist da sicherlich auch bereit, um zu unterstützen und eine Familie, die dann in so einem Block einzieht, auch den Hallo zu sagen und mal zum Essen einzuladen. Aber wenn das dann nicht nur eine Familie ist, sondern sind dann bei 10 Parteien plötzlich 8 Familien und keiner hält sich an, sag ich mal, an die Normen, die wir so aufgebaut haben, das Miteinander, dann kann ich sehr gut verstehen, dass diese Menschen, die dann dort von früher noch leben, dann sehr verärgert sind und auch nicht merken, dass der Vermieter zum Beispiel oder das Ordnungsamt oder die Polizei, dass die konsequent vorgehen. Und in diesem Bereich bewegen wir uns schon. Und ja, Sie haben recht, es geht dann natürlich auch bis hin zum Straftaten, dass man sehr wohl nachvollziehen kann, wenn gefordert wird, hier muss auch eine Rückführung stattfinden, wenn jemand wirklich konsequent unsere Gesetze missachtet.
Wenn wir noch davor sind, also in diesem Bereich von Normüberschreitung, dass sich Menschen, wie Sie sagten, ne, vielleicht zu laut sind oder so, und das Erklären nichts bringt, was brächte denn was?
Tja, an die Hand nehmen. Und ich kenne viele Menschen mit Migrationshintergrund. Ich habe viele Freunde in dem Bereich, auch viele, die sich sehr, sehr engagieren, weit über das normale Maß hinaus. im Ehrenamt. Und alle die, die das machen, die also längst integriert sind, die sagen auch, mein Vorteil war damals, dass ich hierher gekommen bin und einfach Deutsch lernen musste, weil ich letztendlich alleine auf weiter Flur war. Und dann wird berichtet von einer Oma im Nachbarhaus, die dann, wie gesagt, das Essen gekocht hat, die die Person mit an die Hand genommen hat. Dann von der Lehrstelle oder in der Schule, wo man dann halt nur zu zweit war mit Migrationshintergrund. Die restlichen 28 Schüler haben unter die Arme gegriffen. So, und wenn diese Strukturen nicht mehr da sind, sondern wenn das Verhältnis umgekehrt ist, ja, und auch eben nicht nur ein Kind im Jahr in die Klasse hineinkommt, sondern in einem Jahr 20 Kinder hineinkommen, dann funktioniert das System nicht mehr. Dieses Aufnehmen, das Annehmen, das Integrieren. Und ich denke mal, das ist so ein bisschen das Hauptproblem. Das können wir jetzt nicht mehr ändern, weil wir die Zeit nicht zurückdrehen können. Ja, aber es sollte uns eine Mahnung sein, auch für die Zukunft, wenn wieder so etwas ansteht, dass man eben nicht einfach sagen könnte, alle kommt her und wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Das ist ein bisschen zu blauäugig. Wir schaffen vieles, um bei dem Wort zu bleiben, aber eben nicht alles.
Ja, und wenn ich das richtig verstehe, dann wünschen Sie sich noch eine ganze Reihe von Instrumenten, von Flexibilitäten, auch von Erlaubnis sozusagen, von Bund und Land, dass Sie die Probleme, die Sie sehen in Merseburg, besonders Stadtteil Merseburg Süd, habe ich so verstanden, dass Sie, was Sie da vor sich her schieben an Problemen, dass Sie das angehen können. Aber das noch ist es nicht so weit.
Genau, wir müssen irgendwie uns ein bisschen weiter öffnen. Ich spreche mal gerne von dem weißen Blatt. Ja, ist auch bei der Digitalisierung übrigens so. Man kann einen Offline-Prozess nicht einfach digital machen. Und so ähnlich ist es, denke ich mal, auch, wenn wir hier in dem Fall, wenn wir plötzlich viel, viel mehr an Herausforderungen haben, dann können wir nicht sagen, okay, dann machen wir einfach ein bisschen mehr von dem, was wir früher gemacht haben. Ich glaube, wir müssen komplett neu umdenken. Wir sind eine Kreisstadt, Sie sagten schon 36.000 Einwohner. Und wir haben natürlich noch mehrere Kommunen in unserem Landkreis. Und das Interessante ist, dass von allen Menschen mit Migrationshintergrund im kompletten Landkreis knapp 90% in unserer Stadt sind und die restlichen 10% sich auf alle anderen Städte im Landkreis verteilen. Da sieht man auch so ein Ungleichgewicht. Mhm. Das hängt natürlich damit zusammen, dass bei uns in der Kreisstadt die Ausländerbehörde zum Beispiel ist und das Sozialamt ist zum Beispiel. Also kurze Wege, wir haben eine gute ÖPNV-Verbindung mit Straßenbahn und alles drum dran. Und das begründet natürlich, dass man dann viel lieber und bequemer hier sitzen kann und wohnen kann, weil man dann die Ämter erreicht. Und da wünsche ich mir einfach mehr Flexibilität, dass man Außenstellen gründet, auch auf dem Land. Und dass man in der Art und Weise zum Beispiel dann auch die Migranten besser verteilt und nicht alle in einen Ort unterbringt. Mhm.
Womöglich würden viele Menschen in den Dörfern sagen, bitte nicht.
Das ist richtig, aber auch da ist wieder das Thema, von welchen Zahlen rede ich eigentlich? Will ich jetzt in ein Dorf mit 1000 Einwohnern jetzt 100 Leute unterbringen oder rede ich von 5? Mhm. Ja, und die Vergangenheit hat gezeigt, mit einem entsprechend geringen Faktor, wenn man das jetzt mal auf die Einwohnerzahl runterrechnet, würden wir gar nicht so viele Ausländer im Landkreis haben, wenn man sie gut verteilt. Da funktioniert das. Wenn dann im Gegenzug auch klar ist, dass wir sie fordern und dass wir Konsequenzen aufzeigen.
Okay. Abschlussfrage an Sie, Herr Müller-Bahr. Das Thema Migration haben Sie eingangs geschildert, beschäftigt Sie immer noch quasi jeden Tag. Wird auch so bleiben, erst einmal.
Das wird erstmal so bleiben. Wir sind jetzt dabei, weil wir jetzt doch recht viel über Merseburg Süd gesprochen haben, ein Stadtteil mit sehr guter Infrastruktur insgesamt, Schulen, Kitas, Bahnverbindung, S-Bahn, Straßenbahn, alles da. Mhm. Da sind wir gerade dabei, zum Beispiel ein Stadtteilentwicklungskonzept aufzubauen und zu schauen, wie können wir diese Strukturen noch verbessern. Ich hatte vorhin schon von Quartiersmanagement gesprochen, also auch von der Stadtwache vielleicht. Also das sind die Hausaufgaben, die wir jetzt haben und da reden wir über einen Zeithorizont von 10, 15 Jahren. Und ich bin mir sicher, so lange werden wir noch brauchen, bis wir das dann wirklich aufgeholt haben.
Dann sage ich erst einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diesen Einblick gegeben haben, so ehrlich und so auch schonungslos, so habe ich das empfunden. Und danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Kriese.
PayPal, das ist ja so etwas wie der gute Kumpel fürs Bezahlen. Und viele von uns haben diesen Kumpel auf dem Handy. Wir zahlen damit im Freundeskreis, wenn da mal was ausgeglichen werden muss. Oder beim Online-Shopping, letzte Station dann im Warenkorb an der Kasse. Da ist PayPal ja auch eine der Varianten, die angezeigt wird. Auch eine der komfortablen Varianten. Kurzum, dieses System ist ziemlich populär. Eine Studie schätzt, dass in Deutschland etwa ein Drittel des Online-Umsatzes über PayPal abgewickelt wird. Nun hat aber genau dieses System eine Sicherheitslücke. Und am Wochenende haben deutsche Banken das bemerkt und viele Zahlungen über PayPal zurückgehalten, blockiert. mutmaßlich ist das Problem auch in anderen Ländern aufgetreten, aber darüber ist kurioserweise jetzt noch gar nicht so viel bekannt. Sandra Pfister ist bei mir aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hi, grüß dich erstmal.
Hallo, hi Tico.
Was für eine Sicherheitslücke war denn das bei PayPal?
Also, am Montag haben deutsche Banken gemerkt, das hat die Süddeutsche recherchiert, das haben nicht wir selber rausgefunden, dass am Wochenende Millionen von irgendwie dubiosen Lastschriftaufträgen bei ihnen eingelaufen sind. Und zwar von PayPal. Und da kam denen irgendwas nicht sauber vor. Dann haben sie einfach erstmal komplett aufgehört, diese Lastschriftaufträge umzusetzen. Das heißt, PayPal ist bei denen quasi eingefroren. Das sind schon richtig große Zahlungsströme. Also man schätzt, dass das so 10 Milliarden Euro gewesen sein könnten.
Nur für Deutschland?
Nee, nur für Deutschland.
Nur
für deutsche Banken.
10 Milliarden.
Nur für deutsche Banken. Also da geht viel über das Konto.
Ja.
Warum haben die das gemacht? Also es ist jetzt die Rede davon, das hat PayPal nicht so ganz bestätigt, sondern blieb da so im Ungefähren, dass da wohl ein Sicherheitscheck gegen Betrüger, den die bei sich durchführen, bevor die diese Anweisungen weitergeben an die Banken, dass der wohl ausgefallen ist und dass deswegen diese Überweisungsaufträge ungeprüft an die Banken gegangen sind. PayPal sagt jetzt, boah, haben wir jetzt alles wieder im Griff, wir haben das Problem gefunden, aber wirklich unabhängig bestätigt ist es nicht. Auch nicht genau, was die Ursache war, also ob da wirklich so ein Sicherungssystem komplett runtergefahren war. Und dann kommt ja noch was hinzu. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Vergangene Woche gab es noch so eine Geschichte mit Passwörtern aus dem Darknet.
Ja,
und das kam jetzt auch noch dazu, dass man gar nicht weiß, ob das miteinander zusammenhängt. Also es wurde vergangene Woche bekannt, dass ein Betrüger, nennen wir den jetzt mal, dass der 15 Millionen PayPal-Passwörter und E-Mail-Adressen, also das ganze Paket, dass er die anbietet und sagt, guck mal, damit könnt ihr euch einhacken bei PayPal. Jetzt sind danach wahrscheinlich viele auf ihr Konto gegangen und haben erstmal das Passwort geändert, was sich so empfiehlt, oder die haben die Zwei-Faktor-Authentifizierung angeschaltet. Aber da blieb schon so eine allgemeine Verunsicherung, weil ja keiner so richtig weiß, was ist da eigentlich passiert? Ist mein Passwort jetzt tatsächlich gehackt worden? Der hat nicht PayPal gehackt, das muss man dann auch wissen. Also da hat ihr Sicherungssystem funktioniert, sondern der hat einfach Passwörter, die schon gehackt worden sind bei anderen Unternehmen oder so, die hat er sich einfach zusammengeklaubt und hat die mit E-Mail-Adressen kombiniert. Weil so sind wir ja, wir manchmal oft einfach für alles das gleiche Passwort benutzen und damit machen wir es dann natürlich den Leuten ziemlich einfach.
Mhm. Also es gab diese Passwörter auf dem Markt, es gab diese Unregelmäßigkeiten, die deutschen Banken festgestellt haben, automatisiert wahrscheinlich am Wochenende, hat ja wahrscheinlich keiner manuell drauf geguckt. Wie haben die Banken dann reagiert?
Also sie haben diese ganzen Transaktionen, also die Abbuchungen, die übers Wochenende aufgelaufen sind, die haben die am Montag erstmal eingefroren. Das heißt, die haben alles gestoppt, wo irgendwie PayPal drauf stand, weil sie jetzt erstmal überprüfen wollen, diese Überweisung oder diese Lastschrift, war das wirklich der echte Besitzer von dem Konto, der das in Auftrag gegeben hat, oder war das ein Betrüger? Wie gesagt, wir wissen nicht ganz genau, welcher Schaden dabei entstanden ist, aber diese 10 Milliarden Euro stehen im Raum, das wäre schon ganz schön ein Happen. Und jetzt wissen wir eben auch nicht, geht es noch weiter? PayPal sagt, die Sicherheitslücke ist gestopft, aber die Banken müssen jetzt teilweise auch wirklich von Hand, ne, so richtig jede einzelne Transaktion überprüfen und dann geben die erst wieder frei.
Das wird dauern, oder?
Könnte dauern. Teilweise scheinen die Sachen schon freigegeben worden zu sein, aber man weiß jetzt wirklich nicht, wie viele Tage das in Anspruch nehmen wird, bis wieder Geld gebucht wird über so ein PayPal-Konto. Das ist für einen selber vielleicht ein bisschen doof. Also ich zum Beispiel habe in der Zeit Konzertkarten gekauft und dann hat meine...
Glaubst du, dass du
die Ich glaube, dass ich sie gekauft habe. Dann hat PayPal mir geschrieben, dass mein Konto nicht gedeckt ist und dass ich da dringend irgendwie das Konto decken müsste. Das stimmt so nicht, dass mein Konto nicht gedeckt ist, sondern jetzt ist klar, meine Bank hat das einfach nicht freigegeben. Aber dadurch entsteht natürlich bei mir Unsicherheit. Habe ich ein Konzertticket und mein Online-Händler, der das Ding verkauft, schickt das im Zweifelsfall gar nicht erst los. Oder ein anderer schickt vielleicht die Schuhe nicht los oder den Mantel oder was auch immer man gerade bestellt hat. Also da ist schon so ein bisschen Verunsicherung drin. Und insbesondere die Online-Händler, die warten jetzt halt auf ihre Überweisung, bis da was freigegeben wird.
Klar, das ist ja die andere Seite, ne? Das kann ja noch heiter werden. Also mal gucken, wie es ausgeht mit deinem Konzert. Tickets, aber vielleicht werden die auch zweimal verkauft, weil
wer weiß.
Der Händler nicht weiß, ob du das noch zahlst oder nicht oder so. Ne? Also gut, es gibt ja viele, viele Transaktionen, bei denen da verschiedene Optionen möglich sind. Na gut, das passiert dann also in den nächsten Tagen und dann wissen wir wahrscheinlich auch erst, ob es eine Schadenssumme gibt, oder? Ja. Die wir wirklich beziffern können.
Ja, also die deutschen Banken, wir haben auch gestern eine Anfrage gestartet beim Oberverband der deutschen Banken. Mhm. Die haben ja einzeln die Sparkassen und die Geschäftsbank haben ja andere Verbände und die äußern sich dazu noch nicht. Die können das wahrscheinlich auch selber noch nicht wirklich beziffern, weil die erst alles noch nacharbeiten müssen.
Ja, okay. Diese Lücken, die du da geschildert hast, lassen die den Schluss zu, dass PayPal ein unsicheres, wie nennt man, System, Medium, Zahlungsmöglichkeit ist?
Ich würde sagen, jein. Also an sich ist das sicher bislang, dass ein Sicherungssystem jetzt, aber wenn das so war, ist ja noch nicht bestätigt, komplett ausgefallen ist bei denen. Das ist jetzt nicht an der Tagesordnung, das ist noch nicht passiert, aber es darf auch nicht passieren. Also dass Kriminelle da möglicherweise, wir wissen es ja nicht sicher, dass die da das komplette Sicherungssystem einer Bank überwinden. Das ist ein so großer Finanzdienstleister, dass es eigentlich nicht passieren darf. Man müsste sich mal vorstellen, dass es irgendwie hier bei den Sparkassen der Fall ist. Man muss sagen, so ein großes Ding gab es bei PayPal bislang noch nicht, aber das sagen auch Anwälte, ist, die Betrügereien werden häufiger. Das liegt allerdings nicht nur an PayPal selbst, sondern da müssen wir uns auch an die eigene Nase packen. Meistens ist es eben Betrug, der dadurch passiert, dass irgendjemand Phishing betreibt, also dass er uns eine Mail schickt und sagt, hier log dich doch mal bitte, irgendwas ist komisch mit deinen Daten oder eine große Transaktion steht an, log dich doch bitte mit all deinen Daten an. Sowas würde keine Bank und sowas macht auch ein Finanzdienstleister wie PayPal nicht, dass die uns eine Mail schicken und uns bitten, bitte da das Passwort einzugeben. Also das ist das eine, dass wir da manchmal ein bisschen, ja, dass wir nicht so fit darin sind, das zu sehen, dass uns da jemand übers Ohr hauen will. Das andere ist aber schon, dass eben anscheinend jetzt mehr dieser Betrugsmaschen, die eben super oft auf PayPal abzielen, dass das eben auch passiert, weil PayPal so groß gewachsen ist. Also die haben halt viel, viel mehr Kunden als noch vor ein paar Jahren. Und wie immer in der Kriminalitätsstatistik, wo mehr Leute sich aufhalten, da passiert auch mehr. Und insofern ist ja auch klar, dass es mehr Betrugsfälle gibt bei PayPal, weil die Masse an Kunden eben so gewachsen ist. Und die Betrüger, das hat kürzlich ein Anwalt nochmal gesagt, die Betrüger sind auch fitter geworden. Also zum Beispiel früher hat man gemerkt, wenn so eine komische Phishing-Mail kam, weil die in der Rechtschreibung eben schlecht waren, besonders bei deutschen Mails,
ja,
oder?
Stimmt, genau. Mhm. Also ganz, dass irgendwie ganz schlechtes Deutsch, ja.
Mhm. Das kann nicht sein, dass meine Bank irgendwie das Wort falsch schreibt. Und jetzt, wenn die das irgendwie durch ChatGPT oder eine andere KI durchhauen, dann fällt es uns eben auch schwerer, so einen Betrug zu entdecken. Also die Zusammenfassung ist, PayPal ist an sich nicht unsicherer geworden, vorbehaltlich dessen, was da jetzt am Wochenende passiert ist. Das wissen wir nicht genau, wie groß da die Sicherheitslücke war.
Bevor ich gleich noch dich noch frage zu PayPal selber, zum Konzern, zu diesem Unternehmen, kurz nochmal, der Tipp für mich ist jetzt auch nochmal reinzuschauen, in mein Konto gibt es irgendwie Unregelmäßigkeiten. Auch auf mein Bankkonto, das ich damit verknüpft habe, da auch nochmal drauf zu gucken?
Ja, genau. Guck da drauf, weil du kannst diese SEPA-Lastschrift, die kannst du 8 Wochen zurückrufen. Und das heißt, wenn du das Gefühl hast, du hast kein Auto gekauft für 8.000 Euro oder sagen wir ein schickes Fahrrad für 8.000 Euro, dann kannst du das Ding zurückrufen. Du kannst auch im Zweifelsfall, wenn du dir nicht ganz sicher bist, bei kleineren Beträgen, auch dann kannst du das zurückrufen. Und dann liegt es einfach an PayPal zum Beispiel, dir nachweisen zu müssen, dass du das gekauft hast. Also du kannst den Ball erstmal in deren Feld zurückspielen. Mhm. Ansonsten Passwort ändern, Kontobewegung überprüfen und diese Zwei-Faktor-Authentifizierung anstellen, dass du eben noch eine Nachricht aufs Handy kriegst und dann einen bestimmten Code eingeben musst, weil damit ist das Passwort dann nicht so leicht zu knacken.
Wer weiß, vielleicht sind ja auch deine Konzertkarten bei mir angekommen, dann sag ich dir Bescheid. Dieses PayPal, das ist mal gegründet worden oder die Vorgängerfirmen, wenn ich das richtig verfolgt habe, sind gegründet worden von Peter Thiel und von Elon Musk. Beide Namen sind vielen inzwischen sehr viel geläufiger geworden. Elon Musk, der ja auch mit Tesla viel zu tun hat, mit SpaceX und der auch eine ganze Weile in den US-Regierungsbehörden mit der Kettensäge umherlief. Und Peter Thiel, ein libertärer Finanzier, jemand, der so eher im Hintergrund in der amerikanischen Politik auch viele Fäden führt und in der Hand hat. Kleiner Hörtipp, der Deutschlandfunk-Podcast, 6 Folgen über Peter Thiel, steht ja immer noch in unserer Audiothek, in unserer DLF-App. Diese beiden Herren, die haben, glaube ich, ihre Anteile rechtzeitig verkauft, als es auch schon viel Geld wert war. Wer steht heute hinter PayPal?
Also noch kurz zur Ergänzung, da gibt es noch mehr. Also da gibt es zum Beispiel David Sacks, das ist ein Investor, auch der Mitgründer von PayPal, der heute auch ganz nah an Donald Trump dran ist. Es ist interessant, dass aus dieser PayPal-Community, die sowas Disruptives machen wollte, dass da noch mehr rausgekommen sind, die heute ja sehr nah an diesen disruptiven Ideen auch von Trump sind oder versuchen da einzuflüstern. Der jetzige Chef steht da nicht im Verdacht. Der heißt Alex Chris, der ist seit 2 Jahren erst Chef und dem hat man bislang noch keine ideologische Nähe zu irgendeinem besonderen Lager nachgewiesen. Ich bin jetzt nicht ganz tief drin, aber der scheint da über den Verdacht erhaben zu sein. Der kommt von einem anderen Softwarehersteller, Intuit heißt der, und er wurde vor 2 Jahren geholt, weil es PayPal da interessanterweise nicht so gut ging, weil anders als bei uns hat PayPal in den USA durchaus viel Konkurrenz, zum Beispiel durch Shopify oder durch Apple Pay. Und der hat dann als allererstes auch mal Leute entlassen. Jetzt hat sich PayPal aber auch wieder ordentlich berappelt. Also das ist im Moment ein mehr oder weniger normales Unternehmen, was nicht ideologisch stark geprägt ist.
Sind wir denn hier in Europa, weil wir diese Alternativen nicht so sehr nutzen, die du gerade zum Beispiel nanntest, sind wir dann doch ein Stück zu abhängig von PayPal geworden?
Ich finde ja. Und ich hätte diese Antwort wahrscheinlich vor einem Jahr noch nicht so gegeben. Also auch damals wussten wir schon, dass Visa, Mastercard, dass das alles US-Systeme sind, über die große Teile unseres Zahlungsverkehrs abgewickelt werden. Vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, brauchen wir uns keine Gedanken drüber zu machen. Aber was passiert, wenn jetzt zum Beispiel Donald Trump sagt, und er sagt eine ganze Menge, so PayPal oder Visa oder Mastercard, ihr werdet in Deutschland nur noch eingeschränkt Geschäfte machen, weil mir gefällt die Nase von dem und dem nicht. Oder mir gefällt nicht, dass die EU zum Beispiel Steuern auf Digitalkonzerne erheben will. Alle diese Sachen. Also er hat viele Druckmittel in der Hand und wir wissen, dass er Unternehmen benutzt, um seine Politik durchzusetzen. Also das wäre ein krasser Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Aber wer von uns beiden würde zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass das komplett ausgeschlossen ist? Also insofern, es spielt Trump voll in die Karten, dass Europa, Deutschland in vielerlei Hinsicht abhängig ist von der Technologie aus den USA. Das ist bei den großen Tech-Konzernen so, bei den sozialen Netzwerken, das ist bei Microsoft so, aber beim Zahlungsverkehr eben auch. Und da spielt PayPal als der größte Zahlungsdienstleister für Online-Buchungen da echt eine große Rolle.
Haben wir alternative Systeme in Europa?
Ja, wir haben welche. Vielleicht, wenn du kurz mal überlegst, was so unter Online-Bestellungen steht, die du tätigen möchtest, unsere Shops, oft steht da Klarna.
Stimmt.
Das ist eigentlich bekannt für so Mikrokredite. Klarna ist, damit lässt sich auch Geld versenden, aber das läuft alles über Western Union. Also das ist jetzt, ist nur eingeschränkt die Mega-Empfehlung. Twint gibt's, das gibt's nur in der Schweiz, habe ich mich gerade noch mit einer Kollegin drüber unterhalten, die gesagt hat, warum machen wir das nicht? Das erinnert nämlich sehr an PayPal, ist aber ein Schweizer Modell, die versuchen über die Grenze zu kommen, haben es aber noch nicht geschafft. Also ist für uns nicht erreichbar. Wovon jetzt alle reden oder viele reden, ist Vero. Darüber haben wir in vergangener Woche auch geredet, weil eine der großen Online-Banken hier, die ING, weil die da jetzt auch mitmacht. Also das ist ein Echtzeitbezahlsystem mehrerer europäischer Banken. Es ist beschränkt auf Europa und das ist eben auch der Vorzug, dass es europäisch ist. Es gibt aber auch ein paar Probleme und eins der Probleme ist, dass eben nicht so viele Leute mitmachen. Also es sind 43 Millionen, die da mitmachen. Das heißt gar nicht so viel mehr wie jetzt ohnehin schon in ganz Europa, gar nicht so viel mehr als jetzt schon bei PayPal in Deutschland mitmachen. PayPal hat 10-mal so viele Nutzer. Das heißt, ich finde oft kein Gegenüber, dem ich was überweisen könnte, selbst wenn ich da jetzt mitmachen kann. Und in Deutschland gibt es besonders wenig, die mitmachen, weniger als 2 Millionen.
Ist ja wenig. Ja.
Nee, ist nicht so viel. In Frankreich zum Beispiel sind es mehr, aber vielleicht kennt nicht jeder von uns so viele Franzosen. Dann macht nicht jede Bank mit. Also die Sparkassen machen mit, die Volksbanken, Deutsche Bank, ING zum Beispiel, noch ein paar andere. Aber meine Bank zum Beispiel ist nicht dabei. Ich würde gerne dorthin migrieren, ich kann es aber nicht, weil meine Bank das nicht anbietet. Wenn die das jetzt machen würde, bald, hätte ich trotzdem noch ein Problem, denn ich finde wenig Händler. Ich finde eigentlich gar keine Händler, die das mitmachen. Das heißt, wir beide könnten uns Geld überweisen oder ich meiner Yoga-Lehrerin. Aber ich finde keinen Online-Händler, der das annimmt. Das soll ab 2026 kommen. Das sind aber noch ein paar Monate. Das heißt, um jetzt sofort dahin zu sprinten und zu sagen, mache ich, ist ein schöner Ansatz, ist aber nicht so ganz praktikabel, weil es das Angebot an Händlern einfach noch nicht gibt.
Sandra, ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne, Dirko.
Zu viele Migranten auf einmal und die Folgen sind bis heute spürbar. Und dann darf eine Stadt wie Merseburg noch nicht einmal alle Ideen umsetzen, um die Probleme zu lösen, das sagt der Oberbürgermeister. Und das ist ein Takeaway, finde ich, aus dieser Episode. Und dann PayPal, unser zweites Thema. Auch bei dieser Technik ist Europa abhängig und das hat jetzt wohl noch keinen Riesenschaden verursacht in den vergangenen Tagen, aber das muss nicht so bleiben. Das war der Tag von heute, dem 28. August. Mit dem Team dieser Sendung war Jörg Paffrath. Ich bin Thilko Gries. Danke euch fürs Hören. Bis bald.